Deutschlandfunk. Hintergrund.
Geschichte aktuell. Vor 50 Jahren. Der sowjetische Dissident Alexander Solschenizyn erhält den Literaturnobelpreis. Eine Sendung von Sabine Adler.
Эта премия, она помогла мне не быть раздавленным в жестоких преследованиях.
Der Preis hat mir geholfen, angesichts der grausamen Verfolgung nicht zerstört zu werden. Der Preis verschaffte meiner Stimme Gehör dort, wo meine Vorgänger jahrzehntelang nicht gehört und nicht verstanden wurden. Er half mir zu verwirklichen, was ich ohne ihn nicht geschafft hätte.
Es ist
1974. 4 Jahre sind bereits vergangen, seitdem der Schriftsteller Alexander Solschenizyn aus der damaligen Sowjetunion mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Doch erst die Ausweisung aus seiner Heimat machte es Solschenizyn möglich, nach Stockholm zu reisen, den Preis entgegenzunehmen und der schwedischen Akademie zu danken.
Итак, я приношу мою признательность.
Ich wage ihr auch im Namen des breiteren, nichtstaatlichen Russlands zu danken, dem verboten ist, frei und laut zu sprechen, das verfolgt wird, sowohl für das Schreiben als auch für das Lesen der freien Bücher.
Trotz Verfolgung schreibt Alexander Solschenizyn für die Wahrheit und die Freiheit. Sein Werk fesselt Millionen von Leserinnen und Lesern, auch international. Ein Großteil seiner Geschichten dreht sich um das Leben im Gulag, also in den Straflagern und Arbeitslagern der ehemaligen Sowjetunion. Solschenizyn saß selbst jahrelang im Lager und verarbeitete die Erlebnisse unter anderem 1959 in der Erzählung »Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch«.
Um 5 Uhr morgens erscholl wie immer der Weckruf. Ein Schlag mit dem Hammer auf eine Eisenschiene an der Stabsbaracke. Schwach drang der unterbrochene Ton durch die 2 Finger dick gefrorenen Scheiben und verstummte bald wieder. Es war kalt und dem Posten verging die Lust am Schlagen. Der Ton war verklungen und hinter dem Fenster war alles so wie in der Nacht, als Schuchow die Stubenlatrine aufsuchte. Duster und finster.
Lebendig, glaubwürdig, in schlichter Alltagsdiktion verfasst, dabei prägnant und voller innerer Kraft. So rühmt der damalige Chefredakteur der Literaturzeitschrift Novy Mir, Neue Welt, Alexander Twardowski, die rund 100 Seiten umfassende Schilderung eines gewöhnlichen Tages in einem sibirischen Straflager. Twardowski kämpft, dass die Erzählung erscheinen darf. 1962, gut 3 Jahre nach ihrer Entstehung, ist es soweit. In der Sowjetunion herrscht Tauwetter. 1953 war der langjährige Diktator Josef Stalin gestorben. Nikita Chruschtschow wurde erster Sekretär der Kommunistischen Partei und später Regierungschef. Ihm liegt Twardowski immer wieder in den Ohren. Das Manuskript über den Häftlingsalltag, vom Wecken bis zum Zapfenstreich, wühlt den Journalisten und Dichter Twardowski auf. Er hält es für ein Kunstwerk von ganz besonderem Wert.
Der Solschenizyns Erzählung zugrunde liegende, aus dem Leben gegriffene Stoff ist in der Sowjetliteratur ungewohnt. In ihm spiegeln sich jene Erscheinungen in unserer Entwicklung, die mit der von der Partei schonungslos bloßgelegten und verurteilten Periode des Personenkults in Zusammenhang stehen, die uns als ferne Vergangenheit erscheint. Die Gewähr für einen vollständigen und endgültigen Bruch mit all jenem in der Vergangenheit, was sie verdüstert hat, liegt darin, dass wir ihre Folgen bis zum Letzten ergründen.
Die fast 100.000 Exemplare der Erstausgabe sind sofort ausverkauft. Man wähnt Solschenizyn unter dem Schutz von Chruschtschow. Die Rezensionen fallen positiv aus. Die heutige Moskauer Historikerin und Germanistin Irina Schabakowa, deren Vater bei der Literaturnaja Gazeta arbeitete, erinnert sich, wie in jenen Jahren die Schriftstellergrößen in ihrem Elternhaus ein- und ausgingen. Die Lager seien in aller Munde gewesen, doch man sprach immer bloß im Flüsterton über sie und nur daheim am Küchentisch.
Schon ab Mitte der 50er Jahre sind die Menschen zurückgekommen aus den Lagern. Also in der Tauwetterzeit gab es verschiedene Zeichen, dass das Thema aus der Geheimhaltung irgendwie in der Gesellschaft doch nach oben kommt.
Mindestens 18 Millionen Menschen waren von 1930 bis 1953 inhaftiert. Oft waren es rund 2,5 Millionen Menschen pro Jahr. Die Häftlinge litten unter Kälte, Hunger, Krankheiten, katastrophalen sanitären Bedingungen und unmenschlich schwerer Arbeit. Fast 3 Millionen starben. In den 1950er Jahren nach Stalins Tod werden die ersten Lagergeschichten veröffentlicht. Allerdings von nach wie vor parteitreuen Ex-Sträflingen, die ihre Erzählungen schönen.
Das waren sozusagen die Halbwahrheiten, die man der Gesellschaft präsentiert hat. Solzhenitsyn ist eine Zäsur, weil das war die Geschichte eines absolut einfachen, wie das damals hieß, sowjetischen Menschen. Dieser Alltag im Lager, das schon Millionen Menschen in ihrem eigenen Schicksal erlebt haben.
Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch schildert den Lageralltag ungeschminkt, präzise, in einem fast beiläufigen Ton, gut verständlich für ein breites Publikum. Es ist ein schmales Büchlein. 8 Jahre nach seinem Erscheinen wird dem Autor, einem ehemaligen Physiklehrer, der Nobelpreis zuerkannt. 1970. Da ist das Tauwetter längst vorbei, Solzhenitsyn in Ungnade gefallen. Mit dem Sturz Chruschtschows und dem Beginn der Breschnew-Ära werden Solzhenitsyns nachfolgende Texte stets verrissen. Schließlich erscheint gar keiner mehr. Solzhenitsyn wird aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, gilt als Verräter. Eine Parallele zur Stalinzeit. 1945 war er, der im Zweiten Weltkrieg an der Front diente, zu 8 Jahren Lagerhaft verurteilt worden, wegen angeblich abfälliger Äußerungen in seinen Feldpostbriefen über den Diktator. Alexander Solzhenitsyn, zum Zeitpunkt der Auszeichnung mit dem Nobelpreis Anfang 50, hatte sich erst seit dem Publikumserfolg seines Debüts ganz für das Schreiben entschieden. Die Reise zur Schwedischen Akademie nach Stockholm wagt er nicht. Aus Angst, nicht mehr in sein Heimatland zurückkehren zu dürfen, in dem der Autor inzwischen mit Verachtung und übler Nachrede überzogen wird. Fjodor Poljakow erlebte diese Zeit als Kind in der Sowjetunion. Der Experte für russische und ostslawische Literatur an der Universität Wien sieht Parallelen zu anderen sowjetischen Dissidenten.
Er war ein verfemter und verleugneter Schriftsteller und man hat genau gesehen, wie er ins Schwarze getroffen haben muss, wie diese Intensität war, der Polemik, der Hetze, die dann in den Zeitungen und im Radio zu hören war und die Erwachsenen haben das immer mit Pasternak verglichen. Aber es war auch dann später im Vergleich zu den Reaktionen auf Andrei Sacharow vergleichbar. Ja, der war mit ähnlicher Hysterie konfrontiert.
Boris Pasternak hatte 1958 den Nobelpreis abgelehnt, aus Angst um sein Leben. Sein Roman Dr. Zhivago war im Ausland erschienen und von den sowjetischen Behörden als revolutionskritisch aufgefasst worden. Fjodor Poljakow erklärt, warum er die Entscheidung der Schwedischen Akademie vor 50 Jahren, Solzhenitsyn auszuzeichnen, für besonders bemerkenswert hält.
Seine Methode, sie erinnert in vielem an Lev Tolstoi, an die Rekonstruktion der Geschichte mit literarischen Mitteln. Und da wollte er eigentlich auch als Schriftsteller wahrgenommen werden, so dass er das nicht nur als historische Zeugnisse, sondern als seine Entdeckungsreise gestaltete. Dennoch war das faktische Material dort so, dass keine Widerlegung gelang, auch als sich die offiziellen Seiten damit befasst haben.
Dass Solzhenitsyn nicht wagt auszureisen, will ihm das Nobelpreiskomitee die Auszeichnung nach Moskau bringen. Doch der Gesandte bekommt von den sowjetischen Behörden kein Einreisevisum. Wenige Monate später wird der international geehrte Autor vom KGB mit einer Spritze Rizin vergiftet und ist monatelang krank. Auch seine Bücher zu lesen war längst wieder gefährlich geworden, sagt Fjodor Poljakow vom Institut für Slawistik der Universität Wien.
Ich erinnere mich nur an eine Episode, wie mein Freund und ich, damals 12 und 13 Jahre alt, wie wir in einem Aufzug fuhren. Und in demselben Aufzug war der Dramatiker Alexei Arbuzov und zwei Damen. Und sie redeten und lachten. Und mein Freund stellte mir unvermittelt die Frage, wie stehst du eigentlich zu Solzhenitsyn? Und ich erinnere mich an diese Stille, die dort im Aufzug ausgebrochen ist. Also diese Leute, die soeben gesprochen haben, waren wie ganz Fremde in einem Raum zusammen.
Die Erzählung »Ein Tag im Leben« des Iwan Denissowitsch ermutigt viele Menschen, Solzhenitsyn von ihren eigenen Lagererfahrungen zu berichten. Ihre Briefe fließen ein in die Recherchen für sein Buch »Archipel Gulag« über das System der Straflager in der UdSSR, auf dem das staatlich organisierte Unrecht aufgebaut war. Anhand vieler Einzelschicksale entsteht ein Bild des sowjetischen Überwachungsstaates, der an erster Stelle mit Terror und Angst regiert. Irina Schabakowas Mutter gehört zu dem engen Kreis, der für den Schriftsteller im Untergrund arbeitet. Tochter Irina hat somit Zugang zu noch unveröffentlichten Büchern. Archipel Gulag liest sie als Samisdat-Ausgabe, als konspirativ kopierte Abschrift, die heimlich von Hand zu Hand wandert.
Also das war eine unglaubliche Kostbarkeit und eigentlich das gefährlichste Manuskript, das im Lande überhaupt kursierte. Es kostete auch einigen Menschen die Freiheit, wenn man sie dabei erwischt hat. Meine Mutter hat einige Exemplare, das war Winter 73, geschmuggelt auf irrsinnigen Wegen und ich bekam für 48 Stunden das Buch und habe diesen Archipel Gulag zwei Tage lang durchgelesen, aber es war schon eine große Warteschlange.
Archipel Gulag wird zu Solzhenitsyns Hauptwerk. Kurz nachdem es in Frankreich auf Russisch erscheint, wird Alexander Solzhenitsyn 1974 wegen angeblichen Verrats seiner Heimat verhaftet. Er verliert seine Staatsbürgerschaft und wird des Landes verwiesen. Es hätte sogar noch weit schlimmer für ihn ausgehen können, meint der Literaturprofessor Pajakow.
Das hat ihm vermutlich das Leben gerettet, dass er bereits so eine internationale Anerkennung erhalten hat. Er wurde durch sein Werk so bekannt, weil eine systematische Darstellung geboten wurde. Nicht nur seine eigene Erfahrung wurde darin verarbeitet, sondern sehr viele Zeugen wurden von ihm aufgenommen und ihre Erfahrung wiederum dargestellt. So hatte sein Werk eine ganz andere, tiefgehende Wirkung.
Solzhenitsyn wird nach Deutschland abgeschoben, wo ihn sein Freund Heinrich Böll aufnimmt, der zwei Jahre zuvor den Literaturnobelpreis erhalten hat. Im Dezember 1974 tritt Alexander Solzhenitsyn die Reise nach Stockholm an, um mit vierjähriger Verspätung seinen Literaturnobelpreis entgegenzunehmen.
Ваше Величество, Ваши Королевские Высочества, Дамы и Господа.
Ihre Majestät, königliche Hoheiten, Damen und Herren. Die Schwedische Akademie machte bei mir eine ziemlich seltene Ausnahme. Sie verlieh mir die Auszeichnung im mittleren Lebensalter und, was mich als Schriftsteller angeht, sogar im Kindesalter. Bereits nach 8 Jahren meiner öffentlichen Schriftstellertätigkeit. Das war für die Schwedische Akademie ein Risiko. Der größte Teil meiner schon geschriebenen Bücher war vor 4 Jahren noch nicht erschienen.
Laut Reglement sollen alle Nobelpreisgeehrten einen Vortrag halten. Solzhenitsyn kann dem nicht nachkommen, hat ihn aber vorbereitet. Er wäre im Ton sehr viel pessimistischer ausgefallen als seine Rede 4 Jahre später, denn in dem alten Entwurf heißt es:
Schweigende Generationen werden alt und sterben, ohne jemals über sich gesprochen zu haben, weder untereinander noch zu ihren Nachkommen. Wenn solche Meister wie Anna Achmatowa und Jewgeni Samjatin ihr Leben lang lebend eingemauert dazu verurteilt sind, in Schweigen zu schaffen bis zum Grab, ohne das Echo des von ihnen Geschriebenen zu hören, dann ist dies nicht nur ihr persönliches Elend, sondern das Weh der ganzen Nation.
1974 schlägt er leichtere Töne an.
Ich sehe jetzt sogar einige Vorteile darin, auf den Nobelpreis erst mit einigen Jahren Verspätung zu antworten. Nach 4 Jahren kann man erkennen, welche Rolle dieser Preis im Leben eines Menschen schon gespielt hat. In meinem eine große. Der Preis hat mir geholfen, angesichts der grausamen Verfolgung nicht zerstört zu werden. Der schwedischen Akademie wurden viele Vorwürfe gemacht, dass ihre damalige Entscheidung von politischen Interessen geleitet sei. Das riefen aber ausgerechnet die heiseren Kehlen, die selbst keine anderen Interessen als politische kennen.
Von 1976
an lebt Solzhenitsyn in den USA. Zurückgezogen auf einer Farm bei Cavendish im Bundesstaat Vermont, setzt er sein begonnenes Mammutwerk über die russischen Revolutionen fort. Das Rote Rad, so der Titel, ist angelegt auf 10 Bände, von denen 3 erscheinen. Als die Berliner Mauer fällt, die Sowjetunion zerbricht, stellt er die Arbeit am Roten Rad ein. Nach 20 Jahren Exil kehrt er 1994 in sein Heimatland zurück, das nun nicht mehr Sowjetunion, sondern Russische Föderation heißt. Solzhenitsyn nannte es auch zu kommunistischen Zeiten oft einfach nur Russland. Seine Bürgerrechte hat er 4 Jahre zuvor von Präsident Michail Gorbatschow zurückbekommen. Im Jahr 2001 macht er wieder mit einem Buch auf sich aufmerksam. In 200 Jahre zusammen, so der Titel, schildert er die jüdisch-russische Geschichte. Das 2-bändige Werk bringt ihm den Vorwurf ein, antisemitisch zu sein, was die Kritiker an Solzhenitsyns Behauptung festmachten, bei den Bolschewiken seien Juden überproportional stark vertreten gewesen. Für die Historikerin Irina Schabakowa überwiegen ungeachtet dieser Kritik Solzhenitsyns Verdienste.
Er hat eine sehr große Rolle gespielt, spielt es nach wie vor in der russischen Aufarbeitungsgeschichte, was Stalinismus anbetrifft und nicht nur Stalinismus. Ich glaube, seine Suche nach dem sogenannten russischen Weg hat ihn schon viel, viel früher, schon in den 70er und in den 80er Jahren und in seiner Emigration zu einem Konservatismus und Antiliberalismus geführt.
Mit Präsident Wladimir Putin hat sich Alexander Solzhenitsyn bis zu seinem Tod 2008 mehrfach getroffen. Er achtete ihn sehr, schätzte ihn allerdings nicht immer richtig ein. Der Präsident geht mit einer ungewöhnlichen Umsicht und Ausgewogenheit bei seinem Urteil und bei seinen Entscheidungen zu Werke. Überhaupt hat er einen wachen Verstand und eine schnelle Auffassungsgabe. Er hat keinerlei persönlichen Hunger nach Macht, er hält an ihr nicht fest. Anlässlich des 100. Geburtstages rief Putin 2018 ein Solzhenitsyn-Jahr aus. Bereits 10 Jahre zuvor wies der damalige Premier Putin an, den Archipel Gulag in die Schullektüre aufzunehmen.
Putin war in seinen Augen derjenige, der dann sozusagen dieses Land noch zusammenhalten will. Und das war eine große, große Täuschung. Aber das ändert nicht an der Tatsache, dass er schon wieder angegriffen wird, dass seine Werke und auch oft seine Frau, seine Witwe, Natalia Solzhenitsyna, angegriffen werden, also von den Stalinisten. Und wenn es weiter so läuft, wird auch Archipel Gulag wieder schon zu einem fast verbotenen Buch.
Die Aufarbeitung der sowjetischen Verbrechen wird wieder schwieriger im heutigen Russland. Als sich die Schwedische Akademie vor 50 Jahren entschied, Alexander Solzhenitsyn mit dem Literaturnobelpreis zu ehren, hat sie dessen Bemühen darum gewürdigt. Sein Werk prägte Generationen von Lesern. Viele seiner Anhänger sind überzeugt, dass er das Ende des Kommunismus maßgeblich beschleunigt hat.
Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell. Vor 50 Jahren. Der sowjetische Dissident Alexander Solzhenitsyn erhält den Literaturnobelpreis. Eine Sendung von Sabine Adler. Redaktion Bastian Rode.